Erinnerst dich vielleicht, vor ein paar Monaten hatten wir so eine Folge, wo du so ein Frustabbaugespräch hatten. So geht es mir gerade. Also weil wirklich die Themen auch bei der Uni mit der Einführung von Safe und wie schlecht es gemacht wird, auch an wirklich einzelne Menschen unterm Bus geworfen, schlecht kommuniziert. Da frage ich mich schon so, also jetzt mal ganz ehrlich unter uns, wir sind ja gerade nur zu zweit, habe ich wirklich noch Bock auf diese Scheiße?
Herzlich willkommen bei Agiler Senf, der Podcast für Agilisten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Arbeitswelt zu verändern. Wir sind optimistische Praktiker, die ihre Erfahrungen rund um Leadership und Agile Coaching teilen. Viel Spaß beim Zuhören und vertiefen deine Gedanken in unserer gleichnamigen Community of Practice.
Schönen guten Morgen, Christian. Ich grüße dich.
Guten Abend nach Neuseeland. Hi, Danny.
Du musst erstmal deine Stimme ölen, deine Stimmbänder ölen. Wir widmen uns heute dem DAX-Problemfall Bayer. Eine Kulturrevolution soll die Rettung bringen. Das ist nicht meine Aussage. Das ist eine E-Mail, die du mir weitergeleitet hast von Handelsblatt. Das ist jetzt schon einige Monate her. Aber ich finde es trotzdem spannend, dass wir darüber mal reden. Da geht es um das Buch von Management-Guru Gary Hamel. Der ist mir mal in der Uni über den Weg gelaufen mit so Büchern über Innovation. Also er beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Management, und sein neues Buch heißt Humanocracy, die Botschaft, weg mit der Bürokratie. Die Beschäftigten sollen sich in ihren Teams doch selber führen. Die meisten Managementrollen sind überflüssig. Was ist dir da durch den Kopf gegangen, als du die E-Mail gelesen hast und an mich weitergeleitet hast? Hey, darüber müssen wir mal eine Folge machen.
Nämlich, natürlich hat mich besonders getriggert, die meisten Managementrollen sind überflüssig. Ja, warum? Weil das, was ich erlebe, häufig in den agilen Transformationen, die ja bei Bayer auch Einzug gehalten hat, schon vor Jahren, zumindest also in Teilen wahrscheinlich, ist ja so, dass wir transformieren zwar, aber wir behalten alle Menschen und wir behalten auch unsere Führungskräfte alle, und die kriegen alle irgendwelche Führungsrollen, die dann irgendwie anders heißen. Das ist meiner Meinung nach ja nicht zielführend. Habe ich bestimmt schon 1 bis 20 Mal in irgendwelchen anderen Episoden erzählt. Von daher da ganz, ganz interessant. Ich kram derweil die E-Mail auch nochmal raus. Ja, wir haben ja hier an alle Hörer das Thema gerade sehr spontan ausgewählt.
Ja.
Danny hat sie griffbereit.
Ich habe sie, ich lese auch mal den nächsten Absatz weiter, und dann gibt dir ein bisschen Zeit, dies rauszukramen. Den finde ich sehr spannend, weil das Buch der wohl inoffizielle Leitfaden ist, nachdem der neue, also CEO Bill Anderson, der in den Konzern eingetreten ist, umbauen will. Wenn er, die Vorstellung ist auch krass, dieser Dimension, ne, die muss man, des Vorhabens muss man sich mal stellen. Es geht bei den vergleichbaren Change-Projekten laut Anderson am Ende 30 bis 80% der traditionellen Managementstellen werden wegfallen. Und das ist eines seiner ersten Interviews, die er nach Amtsantritt gegeben hat. Es ist mal ein Paukenschlag, ne, weil so ein CEO kommt und sagt 30 bis 80%.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Hier bin ich bin der Neue, und 30 bis 80% aller Managementrollen fallen weg. Was sind denn eigentlich Managementrollen? Also wir reden dann wahrscheinlich nicht über die Vorstandsposition, sondern die Spitzenmanagementrollen oder die Mittelmanagementrollen?
Na, ich habe da ja so einen krassen Sprung gemacht damals, also firmenkulturell. So vom, ich sage mal, vom größten Paradigma, das ist witzig, dein Sohn guckt gerade hinten übers Bett. Gerade so ein kleiner Kopf raus. Als ich...
Warte mal kurz, ich schicke dir
mein
mal...
Erster, mein erster...
Sag mal deine Gedanken, das werde ich...
Mach
so
mal.
Kommt das? Wunderbar.
ankommen wollte das nicht.
Nee, ist, der hat die besseren Ninja-Skills als meiner. Meiner versucht immer zu schleichen, aber ist immer so laut. Herrlich. Aber stark, also an alle, die es nicht gesehen haben, es war eine starke Rolle rückwärts auf den ins Bett kam von seinem Sohn. Ja, also ich habe ja angefangen zu arbeiten, also nach dem Studio. Meine erste richtige Festanstellung war ja bei der T-Systems in irgendeiner Subsparte als Junior Consultant, weil es die Developer-Stelle nicht gab. Und da habe ich Software entwickelt oder irgendwie kleine Individuallösungen für Kunden. Und meine Gruppenleiterin damals war auf Management, also war auf Ebene 7.
Wow.
7. Auf Ebene 0 war die Geschäftsführung der T-Systems. Genau. Und dann kamen noch 5 Manager oder 6 Management-Positionen, da kam sie als Gruppenleitung. Und da fragst du dich doch wirklich, was machen die? Also, ich könnte mir das nie erklären. Ja, ich habe da, also ihren Chef habe ich immer noch mal gesehen und was der Mensch da drüber tut, habe ich auch noch so ein bisschen mitbekommen, aber dann war auch Ende. Ja, also kein Plan. Und ich denke mal, in anderen Konzernen sieht das ja ähnlich aus. Mhm. Also umso überraschter war ich, als ich bei unserem ehemaligen gemeinsamen Arbeitgeber angefangen habe, dass es da irgendwie nur 3 gab. 3 Management-Ebenen. Ende. Manchmal 4.
Ziemlich schlank, meinst du?
Ja, also das war damals auf jeden Fall die richtige Struktur da. Und dass das vor allen Dingen historisch gewachsen trotzdem so schlank geblieben ist, fand ich bemerkenswert.
Hm.
Wir wissen jetzt, wir könnten es jetzt noch schlanker gestalten. Mit unserem Wissen heute, aber damals war das für damalige Verhältnisse.
Kann man schon mal eine Lanze brechen? In der E-Mail geht es auch weiter, dass zweifelslos bei Bayer Veränderungsbedarf besteht, war mir gar nicht bewusst, dass die Aktie seit Anfang 2010 um ein Drittel gefallen ist. Also ich habe sie gerade mal aufgerufen. Die hat den Höchstpreis in den letzten Jahren rund um 2015 gehabt mit 140 Euro und ist seitdem runtergebrochen und ist jetzt bei 26 Euro. Also die Fakten, und wenn man sich andere Aktien dagegen anlegt, also wir wissen beide oder wir wissen alle, die auch zuhören, der Aktienmarkt hat bis auf die Corona-Crash, ich glaube, seit 2008 eigentlich nur zugelegt mit den üblichen 10-15%igen Korrekturen, die man dazwischen hat. Und die haben echt verloren. Also da gibt es viele Argumente, die der neue CEO auf seiner Seite hat für diese Transformation.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt sind es ja auch, also kam, jetzt ist also eigentlich wieder gut, dass er heute die E-Mail rausgefunden hat. Vorgestern auch in Handelsblatt-Briefing kam mit rein, naja, Bayer ist jetzt nicht mehr die deutsche Pharma Nummer 1, ja. Ist jetzt abgelöst von Boehringer. Boehringer Ingelheim haben sie irgendwie 2 Milliarden mehr Umsatz ungefähr. Bayer hat glaube ich, also ich weiß nicht, ob sie es geschafft haben, genauso viel wie letztes Jahr, also irgendwie plus minus paar hundert Millionchen oder sowas. Da haben wir jetzt aber keinen Sprung gemacht und Boehringer hat sie einfach überholt. So, Boehringer ist zwar nicht deutscher Meister geworden, aber ich glaube, das interessiert die Aktionäre auch nicht.
Guter Hinweis. Glückwunsch an der Stelle auch nochmal an Leverkusen. Also ich verfolge nicht mehr so viel Fußball, aber das, was ich jetzt gehört habe, die haben zu Recht die Meisterschaft gewonnen. Der Grund, warum ich auch über das Thema sprechen wollte, ist ein Buch, was ich zurzeit lese. Management-Theorie. Das hat der Peter Preu, der war jetzt zur Folge auch 30, 31 Mal am Start, ist ein Beta-Kodex-Berater, arbeitet eng mit Stefan W. Luder zusammen, der hier auch jetzt mehrmals schon auch in der Podcast war, oder Nils Pfleging. Und der Buchtitel ist A Very Short, Fairly Interesting and Reasonably Cheap Book About Management. Also geht nur übers Management. Und die zwei Herren, Professoren, sind hier in Neuseeland beheimatet, in Wellington. Und die räumen mal mit diesen ganzen Management-Mythen auf, wo das eigentlich herkommt, wie sich so Maslow verselbstständigt hat. Auch die Maslow-Pyramide hat er nie drüber gesprochen. Also wie viele Irrtümer es eigentlich auch in der Management Theorie gibt oder dass Taylor eigentlich nur für Bürokratie stand. Ne? Und darauf wollte ich jetzt auch nochmal eingehen, dass mit dem Buch von Gary Hamel habe ich mir 1-2 Interviews mit dem CEO jetzt von Bayer angeguckt und der hat es in seiner alten, in einem Vorgängerfirma, Name ist mir jetzt gerade entfallen, war aber auch im Pharma-Bereich, Der hat nichts anderes gemacht, als seit 10 Jahren versucht, die Bürokratie da einzudämpfen. Und weißt du, wie er das verglichen hat? Bürokratie in Organisation? Ziemlich starkes Wort mit Krebs, den du nicht loswirst. Also er hat gesagt, ja. Ist gefühlt, wir haben in eine Richtung geguckt und haben da aufgeräumt und dann ist hier drüben wieder Wildwuchs passiert. Und er hat es zum Beispiel an Jobtiteln festgemacht, dass man versucht hat, schon alleine von den Jobbezeichnungen das zu entschlanken, rein über die Organisation hinweg. Oder er hat da Beispiele genannt im Vertrieb oder Key Account Management, dass teilweise 3 bis 4 Vertriebler aus unterschiedlichen Sparten oder Bereichen der Firma an unterschiedlichen Tagen in der Praxis anklopfen, aber hätte auch eine Person machen können. Also so versilot, so verkopft, so verspezialisiert haben wir Firmen gemacht, dass es eigentlich gar keinen Sinn mehr macht aus Kundensicht, wenn 4 Berater oder 4 Verkäufer, 4 unterschiedliche Verkäufer in der gleichen Woche ankommen. Und es waren so Beispiele, die er genannt hat. Das mit Bürokratie mit Krebs zu vergleichen, ist schon ziemlich fett, oder?
Ja, es ist ja so, aber es ist ja, also meiner Wahrnehmung ist es auch so ein bisschen in den Firmenkulturen verankert. Also ich mache jetzt kurz den Bogenschnitt zur Fehlerkultur. Ich sehe das immer wieder. Irgendwo hakelt's, ruckelt's oder es passiert irgendwo ein Fehler und dann heißt es immer gleich, wir brauchen Regeln. So, Regeln heißt immer Bürokratie. Ich versuche da immer gegenzusteuern und sagen, ist passiert, drüber reden, Fehler kann man machen. Im schlimmsten Fall passieren sie noch 2-mal, öfter sollte es nicht passieren. Und lass uns erstmal abwarten, ob wir da jetzt wirklich eine neue Konzernverordnung XYZ entwerfen müssen zum Umgang mit diesem Problem.
Ja.
Ja, oder ob das jetzt einmal aufgetreten ist und wir uns einfach die Arbeit des Formulierens speichern.
Ja.
Also sparen können, nicht speichern.
Ja.
Vielleicht liegt das daran, dass wir Deutsche sind, dass wir immer alles bürokratisieren wollen.
Mm.
Das heißt, Steuererklärung ist mega viel Thema. Steuererklärung in Deutschland, ganz großartig. Ja. Meine Steuerberaterin freut sich, dass ich ihr Leben mitfinanziere. Steuererklärung in irgendeinem baltischen Land brauchst du 3 Minuten. Aber du brauchst drei Minuten, wenn du noch irgendwas nachlesen musst. Ansonsten geht's viel schneller.
Wow. Das ist mal eine Ansage, oder?
Ja, das ist eine Ansage. Aber das geht in Deutschland wahrscheinlich nicht.
Das bringt mich zu 2 anderen Impulsen. Bin ich mal gespannt, wie du darauf reagierst. Bin heute so ein bisschen, glaube ich, so ein News-Agent, der dir News vorliest und dann können wir darüber reden. Nils Pfleging hat vor kurzem auf LinkedIn einen schönen Beitrag aus der FAZ geteilt. Das hat mich dann zu der Übung gebracht, den Podcast Dieter Baum kompliziert, wenn es auch einfach geht. Und da hat er einfach einen Satz aus dem Artikel rauskopiert und meinte so, in Deutschland machen es sich Beteiligten oft selbst schwer. Einfache Lösungen sind unbeliebt. Übrigens auch in so manchen Unternehmen, die über staatliche Bürokratie klagen, die politischen Vorgaben aber selbst noch mal umständlicher handhaben, als sie ursprünglich gedacht waren. Das zahlt auch noch mal voll auf dieses Bürokratie-Dingens ein, dass man es eigentlich viel komplizierter macht. Und in dem Artikel ging es um den Stuttgarter Bahnhof und was dafür schon im Design für verkomplizierte Annahmen oder auch Baurichtungen gestellt worden, hätte man viel einfacher gestalten können, schon vom Design her. Aber nee, man muss es ganz besonders machen und ganz besonders kompliziert. Und an der Stelle noch der Hinweis, ist mir letztens über den Weg gelaufen, auch hier in einem Podcast-Interview. Die heilige Ordnung der Männer ist ein Springerbuch, ist vor kurzem rausgekommen. Sehr, sehr spannend. Hierarchie, Gruppendynamik und die neue Genderlogik. Und was da als ein Tenor rauskommt, ist, man gibt Autonomie und Verantwortung so lange ab, wie alles gut läuft. Also wenn man schwarze, fette Zahlen schreibt, sind die Herren da oben gnädig und geben Macht ab. Aber sobald es ein bisschen dünner wird, die Zahlen schon rot werden, geht man wieder zurück zur heiligen Ordnung, wie der Buchtitel das beschreibt. Machtbesitz von oben nach unten, ganz stark in die Hierarchie gehend, Regeln durchsetzen, dafür steht ja auch Bürokratie, Command and Control. Das sind mal richtig starke Zeichen, wo ich so denke, Mensch, wir beide sind im agilen Bereich unterwegs. Und das hat der Stefan Veloda ja auch in seinem ersten Gespräch gesagt. Viele der agilen Rituale ist nichts mehr als agile Bürokratie. Fand ich auch einen schönen Hinweis. Ne? Weil man Retros nur der Retro wegen macht. Oder. Und wir kennen das beide. Agilität ist oftmals in ganz vielen Unternehmen einfach nur oben drauf gepackt. Also hat man jetzt eine doppelte Bürokratie, die alte und die agile Bürokratie. Da muss man sich schon fragen, was hat sich wirklich verbessert? Und in ganz vielen Bereichen nicht viel. Also der Einsatz von agilen Coaches und Scrum Masters, muss man mal wirklich sagen, die verdienen richtig gut Geld, auch als Externe. Aber der Wert, den wir liefern,
Entschuldige bitte die Kurzunterbrechung. Wir möchten dich in unsere gleichnamige Community of Practice einladen, die Agilisten einen sicheren Ort bietet, an dem sie Kontakte knüpfen, ihre Erfahrungen austauschen, spezifische Probleme lösen und mit und voneinander lernen können. Unsere Community findest du unter school.com/agila-senf. Link in den Shownotes. Und nun geht es weiter in der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja. Ja. Ja, Politik. Du hast mich da... Mir ist da gerade eine schöne These in den Kopf gekommen, die ich immer von meiner Frau gehört habe. Sie hat die nicht formuliert, sie hat die auch aus einem Buch. Die sagte, bei Politik geht es eigentlich nicht um Menschen. Bei Politik geht es nur um Machterhalt. So, und da sind wir wieder bei den alten weißen Männern. Und genau das ist, wenn es läuft, dann ist okay, wenn die Zahlen schwarz sind, ja, und ich bin an der Macht. Wenn die Zahlen aber rot sind und ich bin nicht mehr in der Regierung, sondern in der Opposition, dann passieren ganz absurde Sachen und Thema Machterhalt. Ja, es geht nicht um die Menschen, es geht um Machterhalt. Das ist gerade mein aktuelles Lieblingsbeispiel, der gute Herr Söder aus Bayern. Also in meiner Meinung ist ja an Absurdität nicht mehr zu überbieten, dieser Kollege. Der hat beim Thema Atomaustritt, hat er vor 5, 6, 7, 10 Jahren, ich weiß nicht wann es war, als er da irgendwas umweltmäßig zu sagen hatte, hat er gesagt, er wird zurücktreten, wenn wir nicht die AKW-Abschaltung unterschreiben, ja, und da nicht mitmachen. Und dann hat er irgendwie, war noch ein paar Jahre an der Regierung beteiligt, dann irgendwann nicht mehr. Und jetzt, wo die Grünen an der Regierung sind und seine AKW-Abschaltung jetzt durchgeführt worden, wäscht er die Grünen, dass die AKWs abgeschaltet werden. Da fragst du dich, ja wirklich, also wozu? Ja, also die Menschen, die handeln nicht logisch, die handeln nicht für die Menschen, die sie wählen, die handeln nur im Sinne ihrer Partei. Kollege Altmaier, glaube ich, hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, als sie gefragt haben, es ging um irgendwas rein gesellschaftlich völlig Logisches, hat irgendwer einen Antrag gestellt, damals CDU noch in der Regierung, hat irgendwer einen Antrag gestellt, und er in der Opposition hat gesagt, also ich lege mich fest, ob es Altmaier war, keine Ahnung. Aber der Name resoniert gerade in meinem Kopf. Ich weiß auch nicht mehr, welcher Partei der zuzuordnen ist. Habe ich länger nicht gesehen. Ich habe ein Gesicht, aber keinen Namen. Auf jeden Fall, der Kollege in der Opposition sagt, nee, natürlich stimmen wir dem Antrag nicht zu. Wir sind doch in der Opposition. Aber das würde allen Menschen oder ganz vielen Menschen in diesem Land helfen, wenn dieser Antrag durchgeht. Nee, wir stimmen da nicht zu. Wir sind in der Opposition. Das verstehe ich nicht. Ja, macht er halt. Es ist so. Und dann kommt es wieder anders, dann sind sie wieder in der Regierung, dann stellen sie denselben Antrag und boxen ihn durch und lassen sich dafür feiern. Aber das ist halt, und so lange müssen Menschen leiden. Na, das ist halt Politik. Mhm. Ja. Und genauso funktionieren ja leider dann immer noch die Konzerne. Ja.
Du erinnerst dich vielleicht, vor ein paar Monaten hatten wir so eine Folge, wo du so ein Frustabbau-Gespräch hatten. So geht's mir gerade, also weil wirklich die Themen auch bei der Uni mit der Einführung von Safe und wie schlecht es gemacht wird, auch an wirklich einzelne Menschen unterm Bus geworfen, schlecht kommuniziert. Da frage ich mich schon so, also jetzt mal ganz ehrlich unter uns, wir sind ja gerade nur zu zweit, habe ich wirklich noch Bock auf diese Scheiße? Ne? Also so von diesen großen Organisationen geleitet zu werden von Menschen, die vielleicht gute, also ich will denen nicht mal unterstellen, dass sie keine guten Absichten haben. Ne, also die tragen das Herz am richtigen Fleck, da geht's nicht, weiß ich gar nicht, ob es da um Machterhalt geht. Also ich glaube, die haben gute Intentionen. Ne, aber wie es gemacht wird und was das mit den Menschen macht und wie panisch denn teilweise auch reagiert wird, ist vielleicht auch jetzt in der Kultur sehr besonders der Uni, ist ja eher so eine Diskurskultur auch, da wird viel geredet. Ne? ist ja auch okay, darf man ja auch, ist ja egal, wie man einen Erkenntnisvorsprung erzielt. Aber ich bin gerade so ein bisschen mal am Hadern, wenn ich ehrlich bin. Übertrage ich auch so ein bisschen auf die Podcasts, wo ich mir so denke, okay, wo soll es mit Agiler Senf hingehen? Du weißt, hast zum Jahreswechsel habe ich da auch Agiler Senf 2.0 angeregt. Aber was sind das für Themen, für die wir brennen, ne? Für die wir stehen wollen? Weil wenn man, so wie wir jetzt eingangs die ersten 90 Minuten über Bürokratie gesprochen haben, sehe ich nicht viele Beispiele, dass es sich ändert. Ne, und es ist jetzt unser Auftrag, dass wir Teil dieser Bewegung werden, dass es sich ändert. Uff, vor ein paar Jahren dachte ich, das können agile Coaches meistern. Dann hatte ich so die Einstellung, okay, vielleicht müssen wir mehr in die Führungsposition kommen, wo wir in diese Entscheidungsräume kommen. Das war ein Ansatz. Oder es gibt die dritte Option, einfach dieses Spiel nicht mitmachen und versuchen, ein anderes Spiel in der Gesellschaft auszuwählen und mehr Lust am Leben zu entwickeln. Weil die anderen zwei Optionen machen keinen Spaß.
Ja.
Ich weiß, es ist früh.
Fühle dich. nee, das, ach, ich bin schon 3 Stunden wach oder so. Das Problem ist, wenn du gehst, geht es den Menschen danach nur noch schlechter, weil dann ist keiner da, der, ich sag mal, nur vernünftig denkt in dem Kontext und da noch was fixen kann. Aber natürlich musst du gehen, wenn es dir zu schlecht geht in dem Laden.
Ja. Also ich glaube, ich würde es auch gar nicht mehr so auf mich beziehen, sondern den Wirkungskreis von agilen Coaches. Vielleicht bin ich ja so ein bisschen verbittert und eher auf der negativen Seite, ist ja auch okay. Aber ich kann mir richtig gut vorstellen, dass wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren eine große Entlassungswelle bei agilen Coaches sehen werden und bei diesen agilen Führungskräften. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass vielleicht mit der Eindämpfung der Wirtschaft jetzt, mit den ganzen Gefahren, Mittlerer Osten, also gefühlt Gefahren, ne, überall und so ein Druck, ne, also ist jetzt nicht mehr so eine Komfortzone, in der wir lange gelebt haben, ganz zu schweigen von den ganzen technologischen Veränderungen. Ich glaube, da gibt's wird so ein Rückbesinnen geben auf die heilige Ordnung, Bürokratie, Command and Control, einfach aus Panik, aus Angst heraus. Ne? Und dann wird man auch diese ganzen Rollen, agile Coaches, meine Voraussage gut eingrenzen oder gut einstampfen.
Jein, denke ich. Also ich glaube nicht, dass es einen Weg zurück zu Command and Control geben wird. Nicht solange wir uns in so einem Zustand wie jetzt befinden. Also wenn es so ein richtiger Kriegskrisenmodus wird, dann ja. Aber solange in unseren Ländern Frieden herrscht, glaube ich das nicht, weil dann die Firmen einfach zu viele Mitarbeitende verlieren würden, weil die da keinen Bock drauf haben. Und dann noch gehen würden. Also,
ja, es gibt ja keine Alternativen.
Ich glaube,
es gibt ja keine gesunden Alternativen. Und man muss ja auch wirklich sagen,
müssen das alle Firmen gleichzeitig machen.
Nee, aber
also müssen ja alle Firmen gleichzeitig einen Kultur-Rollback machen. Und
ich glaube nicht,
da wird es keinen Weg zurückgeben.
Absolut. Und ich glaube gar nicht mal, dass es einen Kultur-Rollback braucht, weil ich glaube, wir sind nie vom Command and Control weggekommen. Also es war alles angestrichen. Das ist alles so ein bisschen scheinheilig. Also ich glaube, das sickert jetzt mehr und mehr durch. Das ist so meine Voraussage, dass das ein bisschen wie so Greenwashing war. Ne? Also so ein bisschen der agile Coach ist mit im Raum, aber jetzt sind wir agil. Aber nee, das war nicht wirklich der Fall, weil wir sind nie weggegangen von Command and Control.
Genau, das ist ja immer noch der Fall. Ich habe jetzt beim Kunden, habe ich neulich von irgendeinem übergreifenden Projekt ein Steering Board mir angeguckt. Hätte ich mir so in meiner Rolle Scrum Master von 2 Teams, die davon damit auch zu tun haben. Also die Menschen, die hier arbeiten, also anders, die Menschen, die jetzt die zukünftigen Top-Themen entscheiden, habe ich im täglichen Doing noch nie gesehen, in keinem Review, in keiner System-Demo oder. Mhm. Meistens nicht da, hängen irgendwo übergeordnet in einem Gremium, geben Fokusthemen für das nächste Quartal rein. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt in der Realität mitbekommen haben, wo wir gerade stehen. Auf diesem Board ist mega kompliziert irgendwelche Sachen dargestellt. Es gibt keine durchgängige Zielformulierung. Irgendwie ist alles miteinander verknüpft, aber also musst schon Detektiv sein, um das zu verstehen. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, was die Menschen tun, wofür die bezahlt werden. Und ich glaube, da sind auch zwei Menschen, die nur dafür bezahlt werden, irgendwelche Sachen zu koordinieren, die man eigentlich koordinieren muss. Folien zu malen für Manager, die dann nicht in die eigentlich auch in die Team-Meetings.
Und das sind genau die Menschen, die jetzt schon im Hinterkopf haben und bald, wenn es darum geht, Kostendruck und wo können wir sparen. Ja, ich glaube, dass agile Coaches oder die agilen Silos, wie auch immer, eher wie ein Marketingbudget betrachtet werden, was man erstmal kürzen kann oder vielleicht als erstes streicht. Jetzt nicht in IT-Häusern, vielleicht nicht in der Technologie, wo man schon seit über 10 Jahren, 15 oder 20 Jahren agil macht. Da hat man, glaube ich, den Vorteil verstanden. Aber ich glaube, in allen Bereichen, die weit über die IT hinausgehen, im Business sozusagen, ich glaube, da werden viele Kandidaten sein. Ich merke das übrigens auch hier vor Ort in Neuseeland. Leute sind aus einem Delivery Lead, kannte ich die Rolle gar nicht, also kennst du die Rolle Delivery Lead und was die macht? Ist das wie ein Scrum Master?
Ja, du hast sie mir erklärt. Ah. Genau. Kümmert sich darum, dass richtig gut geliefert wird.
Okay. Die sind aus dieser Rolle zum Agile Coach geworden, ein paar Jahre, streichen jetzt das Agile vor dem Coach und machen da draußen Team Coach gehen teilweise wieder zurück zu Delivery Lead. Also ist auch spannend, wie man in den Werdegängen der Leute jetzt sieht, okay, agiler Coach zieht nicht mehr so, geht doch wieder zurück zum originären Scrum Master oder Team Coach. Sind alles für mich so Vorzeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Dass bis heute sich diese Rolle agiler Coach nicht wirklich etabliert hat.
Ja, ich sehe es ja auch. Also auftragslagentechnisch, also wenn ich Ausschreibungen sehe, ganz viele Leute suchen Scrum Master, das macht ja auch weiterhin Sinn. Ja, verstehe ich. Ich sehe ganz wenig Ausschreibungen selber zu der Rolle Agile Coach. Hm. Was ja aber auch, also wenn man sich jetzt intensiver mit Safe auseinandersetzt, in Safe selbst gibt es keinen Agile Coach.
Ja.
In Safe selber macht die Großteil der Agile, also was zumindest in meinem Kopf ein Agile Coach tut, liegt da beim RTE, beim Release Train Engineer. Und der kümmert sich so übergreifend um die Sachen. Und der Scrum Master selber ist dann auf Teamebene coachend unterwegs. Passt für mich auch mal. Das ist total logisch. Ich selber bin jetzt auch gerade als Scrum Master angestellt, sondern beauftragt, was mir auch super Spaß macht, weil ich habe meine Teams, kümmere mich um deren Belange und bin jetzt erstmal raus aus dem global-galaktischen Politik-Rumischacher.
Ja.
Weil alles, was Strukturen und Prozesse angeht, übergreifend, macht mir zwar super Spaß, aber ich hatte dann auch mal keine Lust mehr.
Oder? Ja.
Das ist halt wieder Politik und Machterhalt und die Sachen, die logisch sind, werden dann verkompliziert und dann stichst du im Wespennest und hast du nur Stress, obwohl eigentlich.
Also ja, das, ich glaube, die Rolle Scrum Master, da bin ich bei dir. Ich glaube, die ist zu stark etabliert, aber diese Flut an agilen Coaches, war auch spannend, als ich das 2019, 2020 dann auch in meiner Rolle als Head of Agile Coaching, da gab es so viel Nachfrage im Markt nach dieser Rolle. Aber auch spannend, ne? Die Rolle war ganz schlecht definiert. Also oft war da agiler Coach, richtig Scrum Master, schrägstrich Team Coach. Also man wusste gar nicht so richtig, was man mit der Rolle anfangen sollte. Fand ich auch spannend. Also gerade in Neuseeland, der Trend geht jetzt zurück, weg von dieser Rolle. Und auch generell weniger agile Rollen. Also selbst die Delivery Leads oder Scrum Master werden weniger gesucht. Und auch total spannend, die zähle ich ja gerade auch dazu, die weit zu teuer eingekauften Product Manager und Product Owner. Was hier jetzt spannend ist, man geht zurück wieder zu Projekten. Also diese Produktdenke scheint sich hier nicht so richtig durchgesetzt zu haben. Ne? Vielleicht ist die Projekt...
Das ist spannend.
Ja, vielleicht ist die Projektdenke, auch so mit Contractern zu arbeiten, kurz so einen Wumms zu geben und dann wieder aufzulösen, vielleicht auch kulturell hier verankert. Habe da mit Kolleginnen auch drüber gesprochen, die meinten, ja, Neuseeländer haben es irgendwie schwer, sich zu committen und so langfristig in was zu investieren. Das sind eher so kurzfristige Pushs und dann wartet man wieder. Ja, aber das sind so ein paar Tendenzen, die ich in dem Markt hier vor Ort wahrnehme.
Aber habt ihr, also natürlich macht es ja nicht Sinn, in Produkten zu denken, wenn man nicht in Produkten arbeitet, aber wäre eine, also habt ihr Produkte oder macht ihr eigentlich Projekte und habt dann irgendwie mal eine Zeit lang versucht, das in eine Produktlogik zu pressen, weil irgendein Consultant gesagt hat, das macht total Sinn, das als Produkt zu denken.
Richtig. Das machen war, das war die, bevor ich zur Uni kam, haben die eine Umstrukturierung gemacht und haben diese Produktdenker eingeführt. Wenn man sich dann aber mal die Teams anguckt und was die machen, wir haben gar keine Produkte, die wir selber managen. Das sind eher so SaaS, Off-the-Shelf oder White-Label-Produkte, ne, wo wir Service-Level-Agreements haben mit den Vendern, mit den Partnern. Wir sind eher so Application-Specialist, ne, wo man Feature A, B, C einschaltet und D nicht mehr. Und dann kommt ein Update und dann was auch immer. Oder On-Premise und dann zu Cloud. Aber das originäre Produkt entwickeln wir eigentlich gar nicht. Oder ganz, ganz wenig. Kannst du an einer Hand absehen. Mhm. Ist alles auch outgesourced dann. Die wir entwickeln, ist outgesourced und an Dienstleister abgegeben. Von daher macht es auch gar keinen Sinn, in dieser Produktdenke zu denken. Muss ich auch sagen, hatte ich auch mal eingangs erwähnt mit meiner Rolle, ne? Da wurde dann eine neue Produktmanagement-Hierarchiestufe eingeführt. Dann war ich quasi Teil der zusätzlichen Management-Aufgabe. Aber ich merke mehr und mehr, dass das geht sich nicht auf. Also auch da wieder das Thema Bürokratie, Meetings, was für ein Wumms hat man eigentlich in der Organisation. Ich glaube, wenn ich für mich eine Konklusion von unserem Gespräch treffen müsste, bin bei dir. Auf Teamebene als Teamcoach, als Scrum Master hat man, glaube ich, richtig viel Spaß noch und kann Dinge bewirken, kann mit Menschen zusammenarbeiten, kann vielleicht auch mal Führungskräfte punktuell coachen. Ich glaube, da hat man noch Spaß, weil ich bin bei dir auf einer, sage ich mal, Koordinations- oder Strategieebene, jetzt mein Flugebene-Modell gesprochen. Uff.
Hey, Koordinationsebene kann auch noch funktionieren. Es kommt halt immer auf deine Umwelt an. Ja. Ja. Aber die auf Strategieebene einen Pack anzukriegen, da gibt es so viele schöne logische Modelle, wie man eine Strategie operationalisieren kann und überhaupt mal entwickeln und nicht immer die Hippo-Opinion. Also die highest paid person in the room Opinion umsetzt, ja, bloß weil der meint, der hat recht, sondern das Ganze mal methodisch angeht und wirklich Sachen entwickelt, die auch gebraucht werden. Könnte man so viel machen. Aber in Deutschland sehe ich da, kriege ich da nichts von mit. Niemand will sich mit Business Model Weiterentwicklung beschäftigen. Alle wollen sehr agil sein. Ja. Agile Teams haben. Agile Teams und dann ist ändern. Aber mal wirklich kreativ am Geschäftsmodell zu arbeiten, ist sehr dünn gesät. Ja, bei den Großen, glaube ich.
Ja. Sorry, liebe Zuhörer, dass heute nicht so viel Positivität, zumindest noch nicht aus Neuseeland kommt.
Nee, heute ist die Trauerfolge.
Peter. Genau. Müssen wir den Podcast jetzt umbenennen? Nee, so weit sind wir noch nicht.
Trauriger Senf.
Aber das Geile ist ja, als wir das ja hier ins Leben gerufen haben, agiler Senf ist ja auch für, was kommt eigentlich nach agil, also beyond agile. Und seinen agilen Senf kann man ja immer dazugeben. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Marke könnte sogar davon profitieren, wenn jetzt agil den Bach runtergeht. Ist das so ein Rückbleibsel von, weißt du noch, als wir alle unseren agilen Senf dazugegeben haben, es hat nicht geholfen.
Das hat nicht geholfen. Ja, mal gucken, was wir alle machen, wenn wir keine Agile Coaches mehr sind. Du bist ja schon Produktmanager. Ich hänge noch in der Agilschiene. Mal sehen.
Können wir nächstes Mal drüber sprechen, was du für einen Karrierepfad vor dir hättest, wenn meine trübe Vorhersage eintrifft. Aber in dem Sinne, da wollen wir heute nicht drauf eingehen. Vielen Dank für deine Zeit heute Morgen, Chris.
Ich bin eine eierlegende Wollmilchsau. Das geht ja.
Oder?
Ich kann so viel. Genau. Irgendwas finde ich schon.
In diesem Sinne, auf, dass die Zukunft schön, positiv, wertvoll bleibt. Wir eierlegende Wollmilchsau. Ich würde mich dazu zählen. Danke für die Folge heute Morgen. Bis zum nächsten Mal, Christian.
Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.
Vielen Dank, dass du bei Agiler Senf dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wirst du auch in unseren anderen Folgen viele wertvolle Erkenntnisse finden. Abonniere jetzt unsere Podcasts und besuche agilasenf.de, um auf dem Laufenden zu bleiben und zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Bleib agil und setze das Gelernte in die Tat um. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von Agiler Senf wiederzusehen. Bis bald!